HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Die Provenienzforschung liefert Erkenntnisse für den rechtmäßigen oder unrechtmäßigen Besitz von Kulturgütern und bildet die Voraussetzung für eine Rückgabe an den ursprünglichen Besitzer der Objekte.
Denn das ist alles nur geklaut.
Für uns ist es am wichtigsten aufzuzeigen, unter welchen Umständen Objekte zu kolonialen Zeiten gesammelt wurden.
Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt.
Viel zu lange war die Kolonialzeit ein fast blinder Fleck in der Erinnerungskultur bei uns.
Hoffentlich merkt keiner den Betrug.
Eine neue Sicht auf ethnologische Sammlungen. Wobei es nicht so sein sollte, dass am Ende unter den Sammlungen steht, es ist alles Raubkunst, weil so ist es auch nicht.
Doch das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz allein.
Wir müssen uns in den Museen mit dem Kolonialismus beschäftigen, in unseren Ausstellungen, in der Vermittlungsarbeit. Denn Kolonialismus ist in Deutschland doch ein wenig in Vergessenheit geraten und muss aus dieser Vergessenheit noch wieder herausgeholt werden. Und da sind natürlich die Museen als Bildungsinstitutionen durch die Bank gefordert, das auch in ihrer Arbeit zu tun.
Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt.
Ja, wie kam der afrikanische Fetisch ins Museum? Oder das prächtige Silberservice aus dem 19. Jahrhundert? Wem hat es mal gehört? Hat der frühere Besitzer seine Sachen freiwillig hergegeben? Oder wurden sie ihm geraubt? Mit der Herkunft ihrer Bestände müssen sich deutsche Museen seit Jahren auseinandersetzen. Aber wem gehörte was? Und wie kam es her? Das zu klären, das ist weit mehr als Detektivarbeit von Wissenschaftlern, Kuratoren und Museumsleitern. Es ist auch und vor allem Politik. Im Zusammenhang mit geraubtem jüdischem Besitz versteht man das sofort. Was politisch an der Herkunft einer afrikanischen Maske sein soll, schon weit weniger. So weit sind wir als Gesellschaft nämlich noch nicht, dass wir für deutsche Kolonialpolitik Verantwortung übernehmen. Wir Nachgeborenen, die Mühe haben, auf der Weltkarte überhaupt jene Staaten zu identifizieren, wo im 19. und frühen 20. Jahrhundert deutsche Soldaten gewütet und deutsche Kunsthändler Objekte aller Art zusammengerafft und hierher gebracht haben. In unsere ethnologischen Sammlungen, die heute Weltruf genießen und die wir selbstverständlich als Teil unseres kulturellen Reichtums in Europa begreifen. Was tun wir aber jetzt, wo sich die Welt geändert hat? Was tun wir mit diesen Objekten und wie erzählen wir ihre Geschichten? Was Provenienzforschung konkret ist und wie weit wir damit sind, das zeigen derzeit mehrere Museen in Frankfurt mit aktuellen Ausstellungen. Und heute Abend wird die nächste eröffnet, im Museum der Weltkulturen mit dem Titel »Gesammelt, gekauft, geraubt«. Das ist auch der Titel dieser Ausgabe des Tags, das ist heute unser Thema. Und wir beginnen mit einer Tour durch die Frankfurter Museen, mit einem Überblick von Hadija Haruna Oelker.
Es ist ein Sommer und Herbst der Aufarbeitung. Gleich 5 Frankfurter Museen haben im Rahmen des Kooperationsprojekts gekauft, gesammelt, geraubt, vom Weg der Dinge ins Museum, die Vergangenheit ihrer Sammlungen erforscht. Fremdbesitz identifizieren, die Ankunft im Museum rekonstruieren, einen Herkunftsnachweis führen. Im Mittelpunkt stehen Eigentumsfragen, die nicht nur die Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch die Herkunft archäologischer Ausgrabungen, Fundstücke von damaligen Forschungsreisenden und kolonialgeschichtliche Kontexte einbinden.
Das Historische Museum.
16 Jahre tourte die Wanderausstellung »Legalisierter Raub, der Fiskus und die Ausplünderung der Juden in Hessen 1933 bis 1945« durch Hessen. Sie beschäftigt sich mit den Gesetzen, die ab 1933 das Ausplündern jüdischer Bürger legitimierte. Nach den Deportationen wurde vielerorts Eigentum aus jüdischem Besitz versteigert. Möbel, Kinderspielzeug, Geschirr. Diese Geschichte wird noch bis zum 14. Oktober im Historischen Museum erzählt. Ein Anlass für das Museum, auch im eigenen Haus zu recherchieren. Ergänzt wurde die Ausstellung »Geerbt, gekauft, geraubt«. Sie zeigt, wie auch das Historische Museum vom legalisierten Raub profitierte.
Das Museum Judengasse.
Geraubt, zerstört, verstreut. Zur Geschichte von jüdischen Dingen in Frankfurt. Unter diesem Titel vertieft das Jüdische Museum bis zum 14. Oktober den bisherigen Stand seiner Provenienzforschung über Objekte, die über den Kunsthandel aus Privatbesitz oder Sammlungen anderer Museen ins Museum gelangt sind.
Das Archäologische Museum.
Tausende archäologische Objekte fanden den Weg in das einstige Museum für heimische Vor- und Frühgeschichte. Ein großer Teil stammt aus Ausgrabungen im Frankfurter Stadtgebiet. Darüber hinaus kaufte das Museum im Laufe seiner Geschichte zahlreiche Objekte oder bekam sie geschenkt. Insbesondere die archäologischen Funde aus der Zeit des Nationalsozialismus blieben lange unerforscht. Dazu wurden nun Akten gesichtet, Protokolle und Briefe früherer Leiter des Kulturamtes und des Museums geprüft. Beispielsweise um die Herkunft 6 griechischer Vasen zu klären, die in Paris und Athen gekauft wurden und jüdisches Raubgut sein könnten. Ausstellungsbesucher können sich bis zum 2. September ein Bild von den Ergebnissen machen.
Das Museum für angewandte Kunst.
1940 erhielt das einstige Museum für Kunsthandwerk von den Nationalsozialisten beschlagnahmte Silbergegenstände des jüdischen Sammlers Josef Pinkus. Bewusst hatte das Museum nach dem Zweiten Weltkrieg die Herkunft dieser Stücke verschleiert. Das Museum für angewandte Kunst hat diese Geschichte nun rekonstruiert und berichtet darüber in einer Ausstellung bis zum 14. Oktober.
Das Weltkulturenmuseum.
Über 60.000 Objekte aus Afrika, Amerika, Ozeanien und Südostasien befinden sich in der Sammlung des einstigen Völkerkundemuseums. Wie kamen Anfang des 20. Jahrhunderts Ahnenfiguren von der Insel Nias vor Sumatra auf den europäischen Kunstmarkt? Weshalb hat das Museum Anfang der 1940er Jahre in Paris und Amsterdam günstige Ankäufe machen können? Und handelt es sich bei einem Waffengurt aus Südafrika um Kriegsbeute aus einem der Grenzkriege der Kolonie Britisch-Kaffraria, an denen sich auch deutsche Legionen beteiligten? Es sind Beispiele für Fragen, die sich das Weltkulturenmuseum gestellt hat. Die Antwort darauf zu finden, war nicht immer leicht. So wurde das hauseigene Archiv während des Zweiten Weltkrieges bei einem Bombenangriff größtenteils zerstört. Deshalb tauschte sich das Museum mit Händlern, Nachkommen und Archiven, zum Beispiel in den Niederlanden, Frankreich oder Südafrika aus. Es ist eine Verkettung von Besitzverhältnissen, die sich nicht alle rekonstruieren lassen. Weitere Forschung wäre nötig. Den Kuratorinnen im Weltkulturenmuseum geht es um eine kritische Auseinandersetzung. Die Ausstellung »Gesammelt, gekauft, geraubt« ist ab morgen im Weltkulturenmuseum zu sehen.
Und heute um 19 Uhr wird die Ausstellung im Frankfurter Weltkulturenmuseum eröffnet. Julia Friedl hat sie kuratiert und ich habe kurz vor der Ausstellungseröffnung ein Gespräch mit ihr aufgezeichnet. Meine erste Frage bezog sich auf den Untertitel der Ausstellung. Er lautet nämlich Fallbeispiele aus kolonialem und nationalsozialistischem Kontext, mit der Bitte um Erklärung.
Das mache ich gerne. In unserer Sammlung befinden sich über 60.000 Objekte aus Afrika, Amerika, Ozeanien und Südostasien. Und tatsächlich ist nicht immer ganz klar, unter welchen Umständen diese Objekte an das Museum kamen. Vor allem bei den Objektzugängen während der Kolonialzeit und des Nationalsozialismus ist der Erwerbskontext problematisch. Das heißt, wir haben uns auf der Ausstellung auf diese beiden Kontexte fokussiert, da sowohl während der Kolonialzeit als auch während des Nationalsozialismus Objekte in die Sammlung eingegangen sind, also Objekte erworben wurden.
Das heißt, Sie zeigen nicht geraubte jüdische Objekte?
Nein, das tun wir nicht. Das sind tatsächlich immer ethnografische Objekte, die wir zeigen, weil sich darauf unser Haus natürlich spezialisiert. Das heißt, wir haben im Detail, um die Auswahl noch mal ein bisschen einzugrenzen, uns darauf fokussiert, Objekte zu zeigen, die aus den ehemaligen deutschen Kolonialgebieten kamen, beziehungsweise von deutschen Sammlern in anderen Kolonien gesammelt wurden. Und der zweite Erwerbskontext, das sind die Erwerbungen in den besetzten Gebieten während der NS-Zeit.
Sammlung heißt, was Sie erzählt haben, die wurden ja offensichtlich gekauft. Mhm. Die Gemeinsamkeit der Objekte ist also nicht Raub, widerrechtliche Aneignung.
Den Raub, das haben wir ja schon mit einem Fragezeichen versehen. Das heißt, jeder Fall, muss man wirklich sagen, und das macht die Ausstellung auch deutlich, ist ein Einzelfall. Die Objektbiografien sind sehr unterschiedlich und natürlich haben wir auch jedes Objekt individuell geprüft. Das heißt, Pauschalaussagen zum Thema Raub zu machen, da möchten wir von absehen, weil tatsächlich die Fälle so unterschiedlich sind. Das heißt aber auch, dass wir uns natürlich in dieser Ausstellung konkret Kontexten gewidmet haben, die vor allem aus heutiger Sicht problematisch erscheinen und die ungleiche Machtverhältnisse erkennen lassen. Und das ist der Fokus der Ausstellung.
Vielleicht kann man es zeigen an der Geschichte der Ahnenfigur aus Indonesien von der Insel Nias. Wie kam die zu Ihnen ins Weltkulturenmuseum?
Diese Ahnenfigur kam über die Galerie Aldering, also eine Galerie, die in Amsterdam tätig war, ans Museum. Und zum größeren Kontext kann man sagen, dass während der nationalsozialistischen Besatzung in den 1940er Jahren das Museum insgesamt über 1000 Objekte, ethnografische Objekte bei Kunsthändlern in Frankreich, Belgien und den Niederlanden angekauft hat.
Von Gegenständen, Artefakten, wo es den damaligen Museumsbesitzern oder Direktoren, wir reden von den 1940er Jahren, selber nicht klar war, wie kamen die zu uns?
Richtig, also das ist genau der Punkt, den wir auch in der Ausstellung ansprechen, dass quasi die Kontexte, einmal der Nationalsozialismus und einmal der Kolonialismus, natürlich auch ineinander fließen. Das heißt, die Objekte, die wir beispielsweise in Amsterdam gekauft haben bei diesem Kunsthändler, stellt sich die erste Frage, kamen die eventuell aus jüdischem Besitz? Das heißt, hat ein Jude diese Objekte verkaufen müssen, um zum Beispiel seine Flucht zu finanzieren? Und die zweite Frage, die sich stellt, ist auch, wie kamen diese Objekte zuvor aus den Kolonien eigentlich überhaupt auf den Kunstmarkt? Und das sind zwei Fragestellungen, die in der Ausstellung eben auch ineinander fließen werden.
Frau Friedl, was Sie uns hier erzählen, klingt nach komplizierten Geschichten auch für die Recherche. Wie lange brauchen Sie für sowas und wessen Hilfe brauchen Sie?
Wir haben im letzten Jahr damit angefangen zu recherchieren und das ist tatsächlich sehr aufwendig, langwierig, unter anderem auch deswegen, weil das hauseigene Archiv 1944 bei der Bombardierung von Frankfurt fast gänzlich zerstört wurde. Das heißt, wir haben leider eine sehr schlechte Quellenlage.
Also Ihnen fehlen die Unterlagen?
Richtig, genau. Die Unterlagen sind nur noch in wenigen Fällen vorhanden. Wir haben aber Glück gehabt, dass sich auch noch ein paar Unterlagen haben sich hier noch im Museum befunden. Andere Unterlagen konnten wir am Institut für Stadtgeschichte einsehen. Und darüber hinaus hatten wir auch das Glück, dass wir auch schon mit internationalen Partnern zusammenarbeiten konnten. Also es gab ein erster Austausch mit Institutionen und Privatleuten in Amsterdam. Und ein erster Austausch mit Museen in Südafrika, die eben auch zu diesem Fall des Wehrgehänges genauer Auskunft geben konnten.
Frau Friedl, eine Ausstellung wird ja für Betrachter gemacht. Die eröffnet jetzt gleich. Was sollen Museumsbesucher, die meistens nicht mit deutscher Kolonialgeschichte vertraut sind, was sollen die nach dem Besuch bei Ihnen im Kopf bewegen, bestenfalls?
Also unser Ziel ist es schon, ein kritisches Nachdenken über den Weg der Dinge ins Museum anzuregen, ganz allgemein und auch für diese Kontexte zu sensibilisieren. Unter welchen Umständen kamen die Objekte eigentlich zu uns? Und das ist uns wichtig, dass die Besucher da einen Einblick erhalten und eben Beispiele gezeigt bekommen, die zum Nachdenken anregen.
Kurz zum Schluss, es gibt seit Mai einen Leitfaden der Kulturstaatsministerin aus Berlin für Museen und die Provenienzforschung. Hilft Ihnen das?
Der Leitfaden ist eine sehr gute Hilfe grundsätzlich für Museen, sich ja mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, woher kamen die Objekte, und bietet eine tolle Chance, mit der Provenienzforschung zu starten. Darüber hinaus ist es aber natürlich auch so, dass wir, um wirklich weiter voranzukommen, auch verbindliche Standards brauchen. Also das ist eine wichtige Sache, um wirklich das auf ein internationales Level zu heben und auch die Gespräche anzuregen zwischen den Museen und den Herkunftsgesellschaften. Und da braucht es natürlich dann auch rechtliche Standards, was den Umgang mit diesen Objekten betrifft.
Erläuterung von Julia Friedl, der Kustodin und Kuratorin des Frankfurter Weltkulturenmuseums, wo heute Abend die Ausstellung Gesammelt, gekauft, geraubt eröffnet wird. Und hier ist die Geschichte von Theodor Michael. Er wurde 1925 in Berlin als Sohn einer weißen Deutschen und eines Kameruners geboren. Und in seiner Biografie Deutsch sein und schwarz dazu macht er das, was Kuratoren an Museen machen. Er betreibt Provenienzforschung.
Mein Vater, Theophilus Vonja Michael, wurde, so steht es im Familienstammbuch, am 14. Oktober 1879, 5 Jahre vor Beginn der deutschen Kolonialherrschaft, an der heutigen Atlantikküste Kameruns geboren. Einer der Vorfahren meines Vaters war Bona Ngolo Mbimbi Abembele. Dieser Mann war einer der berüchtigten afrikanischen Fürsten gewesen. Die ersten Europäer, die in das Land kamen, berichteten von endlosen Kämpfen und Auseinandersetzungen unter den führenden Familien. Den Wettlauf um Kamerun gewannen die Deutschen. Kamerun wurde Kolonie des Deutschen Kaiserreichs. Man entsandte Gustav Nachtigall, um entsprechende Verträge mit den afrikanischen Fürsten zu schließen. Darin nannte man diese Länder irreführend Schutzgebiete. Ich gehe davon aus, dass die afrikanischen Fürsten, die diese Verträge mit ihren Kreuzen zeichneten, den genauen Wortlaut nicht kannten. Zum einen konnten sie selbst zumeist weder lesen noch schreiben. Zum anderen wurde der Wortlaut der schriftlichen Verträge durch die mündliche Übersetzung bis ins Unkenntliche verändert. Mein Großvater und mehrere andere Fürsten, die damals das Land regierten, hatten sie mit einem Kreuz gezeichnet. Der Journalist und Afrikareisende Hugo Zöller war in amtlichem Auftrag am Abschluss dieser Verträge beteiligt und hat 1885 ein Buch darüber veröffentlicht mit dem Titel »Die deutschen Besitzungen an der westafrikanischen Küste«. Darin wird unter dem Namen Freeborn auch mein Großvater erwähnt. Freeborn ist in etwa die englische Übersetzung von Wonja in der Douala-Sprache. Mehr konnte ich über die Wurzeln meiner Familie auch in Kamerun nicht in Erfahrung bringen.
Später mehr davon. Sie hören H2 der Tag, gesammelt, gekauft, geraubt, eine Tour durch unsere Museen. Was leistet dort schon die Erforschung der Herkunft von Sammlungen? Auch das Museum für angewandte Kunst hat sich in Frankfurt damit auseinandergesetzt, zum Beispiel wie eine Sammlung von Silbergegenständen des jüdischen Sammlers Josef Pinkus überhaupt in Frankfurter Museumsbesitz kam. Silvia Schwab über die Geschichte eines silbernen Bierhumpens.
Grit Weber, stellvertretende Direktorin des Museums für angewandte Kunst, kommt ins Schwärmen, wenn sie den schweren Silberhumpen vorsichtig in die Hand nimmt. Er stammt aus der Kunstsammlung des jüdischen Sammlers Josef Pinkus, der diese seiner Tochter Hedwig vermachte, der Frau und späteren Witwe von Paul Ehrlich. Mit den Ehrlichs kam die Sammlung Pinkus nach Frankfurt und als Hedwig Ehrlich 1939 in die Schweiz emigrierte, übergab sie die ca. 600-teilige Sammlung in ein Depot der Dresdner Bank. Dieser Tresor wurde dann im Zuge der Enteignung jüdischen Eigentums geöffnet.
Wir wissen, dass die Silberobjekte, dass sie hier im Museum aufgestellt wurden, also nicht ausgestellt, also nicht im Rahmen einer Ausstellung, sondern einfach zur internen Begutachtung, damit sich quasi die Museumsmitarbeiter der damaligen Zeit die interessantesten und schönsten Objekte aussuchen können.
67 Stücke erwarb die Stadt 1940 für das Museum, das damals noch Museum für Kunsthandwerk hieß. 1949, nach dem Krieg, wurden die Objekte den Erben von Hedwig Ehrlich zurückgegeben. Aber nicht alle. 10 von ihnen befinden sich noch immer im Museum für angewandte Kunst. Warum blieben sie hier? Mit dieser Frage beginnt die detektivische Arbeit der Provenienzforscherin Dr. Katharina Weiler. Sie untersuchte die 10 Objekte, besonders den gewichtigen Silberhumpen.
Es war so, dass wir bei diesem Deckelhumpen, aber auch bei den anderen 9 Objekten herausgefunden haben, dass die als Kriegsverluste deklariert wurden im Inventarbuch. Also sie wurden ausgetragen. Nur bei diesen Objekten steht im Inventarbuch noch der handschriftliche Zusatz verbrannt in Kiste MKH 42.
Nun wurde die Recherche noch spannender. 10 Objekte waren nach dem Krieg zunächst verschwunden und wurden darum als vernichtet erklärt. Andererseits entdeckte Katharina Weiler in verschiedenen Archiven für jedes der Objekte 2 unterschiedliche Karteikarten mit unterschiedlichen Inventarnummern. Doppelte Buchführung sozusagen, aus der sie irgendwann den Schluss ziehen konnte: Ein Mitarbeiter des Museums für Kunsthandwerk nahm Anfang der 50er Jahre, nachdem die Kiste MKH 42 wieder aufgetaucht war, ein paar Umdatierungen bzw. Fälschungen vor, um die wertvollen Gegenstände im Museum behalten zu können.
Das Verrückte an dieser Geschichte ist aber, es gab noch einen Vergleich. Also die Erben waren ja bekannt. Die Bundesregierung hat an die Erben für die vermeintlich verloren gegangenen Objekte eine Geldzahlung überwiesen, ohne natürlich zu wissen, dass diese Objekte tatsächlich im Sammlungsbestand erhalten geblieben sind.
Eine never-ending story. Weil die Ehrlicherben in den 60er Jahren finanziell für den Verlust der 10 verloren geglaubten Objekte entschädigt wurden, haben sie heute kein uneingeschränktes Recht mehr auf die Rückgabe. Aber auch das Museum für angewandte Kunst fühlt sich nicht wohl mit dem fremden Eigentum. Wichtige Schritte wurden bereits unternommen, um eine gerechte und faire Lösung zu finden. Ein kunsthistorischer Krimi.
Auch das Jüdische Museum ist heute eine unserer Stationen im Tag. Im Museum Judengasse läuft bis zum 14. Oktober noch die Ausstellung mit dem Titel »Geraubt, zerstört, verstreut« zur Geschichte von jüdischen Dingen in Frankfurt. Und sie zeigt den Stand der Provenienzforschung im Jüdischen Museum, wo es seit Mai dieses Jahres auch eine entsprechende Forschungsstelle gibt. Eva Adlan, Leiterin der Sammlung und Kuratorin, guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Sie zeigen ein Toraschild. Was können Sie uns über seine Herkunft erzählen? Was ist das überhaupt?
Ja, es handelt sich um ein typisches Frankfurter Toraschild aus der Zeit des Barock, das heißt des 18. Jahrhunderts. Es ist ein Toraschild, das eigentlich für eine bestimmte Funktion ist. Und zwar, es wird auf eine zusammengerollte Torarolle über den Toramantel gehängt. Es hat somit eine praktische Funktion. Es befinden sich dort nochmal kleine Plättchen, die bestimmte Feiertage bezeichnen. Und somit weiß man dann, welcher Teil aufgerollt, zusammengerollt ist für einen bestimmten Feiertag.
Und war es kompliziert, diese Herkunft nachzuweisen? Wie sind Sie dran gekommen?
Das Toraschild wurde 1987 mit weiteren 100 Objekten aus dem Historischen Museum per Magistratsbeschluss an das neu gegründete Jüdische Museum überwiesen. Es war 1952 im Historischen Museum nachinventarisiert worden. Laut Zugangsbuch gehörte es einem Konvolut von 180 silbernen Objekten an, die Zitat, im Museum vorgefunden seien und dessen Nummern, Zitat, abgefallen oder abgewaschen waren. Es wurde dementsprechend ohne Herkunftsangabe als jüdisches Brustschild inventarisiert und aus dem HMS, also aus dem Historischen Museum, haben wir die Information, dass es sich bei dem Objekt um Erwerbungen oder Zugänge nach 1934 handeln muss. Selbst wenn es jetzt keine Inventarnummer mehr hat aus dem ehemaligen Museum jüdischer Altertümer oder aus der Vorkriegsgemeinde, ist es aber wahrscheinlich ein Toraschild, das sich im ehemaligen Museum jüdischer Altertümer befand, das wiederum in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 geplündert und zerstört worden ist.
Also was Sie uns hier schildern, zeigt schon, es ist ein Thriller, eine Detektivarbeit, das rauszufinden. Sie brauchen dafür auch die anderen Museen. In Ihrer Ausstellung zeigen Sie insgesamt 10 Objekte. Thematisiert die nur den Raub im Dritten Reich?
Ja, der Titel der Ausstellung, den haben wir uns bewusst ausgewählt, da wir in der Ausstellung zu jüdischen Ritualgegenständen nicht umhinkommen, Zerstörung und Verstreuung zu thematisieren. Und wir können eigentlich auch nur ein Bruchteil der Objekte zeigen, die eigentlich in Frankfurt in der Vorkriegsgemeinde benutzt wurden oder auch in dem Museum jüdischer Altertümer gezeigt worden sind. Wir zeigen aber auch Objekte, die weiter zurückgehen, die in der frühen Neuzeit dem Pogrom in der Judengasse zum Opfer fielen. Und so zeigen wir zum Beispiel ein Fragment einer Torarolle, das als Bucheinband wiederverwendet worden ist und sich in der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt befindet und als Leihgabe in unserer Ausstellung zu sehen ist.
Detektivarbeit, so haben wir das schon etikettiert. Jetzt gibt's ja mehrere Ausstellungen zeitgleich in Frankfurt. Wir haben zu Beginn einen Überblick gegeben. Ja. Was ist das Besondere an Ihrer?
Das Besondere an unserer Ausstellung ist eigentlich, dass wir einen anderen Blick werfen auf die Dinge. Wir sehen uns eigentlich als Nachfolgeinstitution des Museums jüdischer Altertümer. Das Jüdische Museum, wie ich ja schon sagte, ist 1988 gegründet worden, eröffnet worden und hatte eigentlich zu Anfang nur einen wirklichen Bruchteil einer Judaika-Sammlung. Mhm. Und wir sehen uns hier eher als Interessenvertreter der Institution, die eigentlich ihren Umfang verloren hat durch die Pogromnacht, durch den Nationalsozialismus. Somit zeigen wir nicht das, was wir zu Unrecht in unsere Sammlung bekommen haben, sondern wir zeigen eigentlich das, was fehlt. Wir verweisen auf Objekte, auf Geschichten, die auch eigentlich auf eine Zerstörung und auf Enteignung und Plünderung hinweisen.
Und die wahrscheinlich nicht mehr wiederzufinden sind.
Das war unser erstes Thema 1988 mit der ersten Ausstellung, die wir zeigten, mit dem Titel Was übrig blieb. Mhm. Das war eine Ausstellung, die sich auf den Weg machte, die verstreuten Objekte, die nach dem Krieg von der IRSO an verschiedenen jüdischen Gemeinden und Museen in USA und Israel verteilt worden sind, die Objekte, die übrig geblieben waren nach den Zerstörungen.
Eva Adlan, besten Dank für das Gespräch. Und wir lesen weiter, wie der Kameruner Theophilus Wonja Michael einst nach Deutschland kam, recherchiert und erzählt von seinem Sohn.
Über den genauen Zeitpunkt, wann mein Vater nach Berlin kam, herrscht Unklarheit. Der Familienüberlieferung nach war das schon 1896, aber gesichert ist seine Anwesenheit erst ab 1903. Vorher, so die Familienüberlieferung, sollte er auf einer christlichen Missionsschule in England zum Pfarrer ausgebildet werden. Er aber flüchtete von dort und ging nach Deutschland. Das war ihm möglich, weil er als Einwohner der deutschen Schutzgebiete einen entsprechenden Ausweis hatte. Verbürgt ist weiter, dass er am U-Bahn-Bau in Berlin arbeitete. Es war eine der wenigen Möglichkeiten, als Ungelernter gutes Geld zu verdienen. Eine aristokratische Beschäftigung war es definitiv nicht. Die amtlichen Eintragungen von damals geben als Beruf Arbeiter an. Anfang der 20er Jahre war er als Komparse beim damaligen Stummfilm tätig. Meine älteren Geschwister und später auch ich wurden oft von ihm ins Studio mitgenommen und ebenfalls engagiert. In einer früheren Stummfilmversion von Shakespeares Ein Sommernachtstraum spielte meine ältere Schwester Christiane den Puck. James und Juliana waren zwei Elfen. Das war noch vor meiner Geburt.
Es kam nämlich nicht nur die afrikanische Kunst, es kamen auch Menschen nach Deutschland, deren Nachkommen jetzt ihre Herkunft klären wollen, so wie die Museen die Herkunft ihrer Artefakte. Zurück zu unserer Tour durch die Frankfurter Museen. Gesammelt, geraubt, gekauft, verstreut. Die diversen Titel der Ausstellungen deuten schon auf das Schicksal der Objekte. Und sie geben auch einen Hinweis, wie schwierig es ist, die Herkunft zu recherchieren. Ganz besonders diffizil ist das mit der Kunst und Artefakten aus afrikanischen und überseeischen Ländern. Wer sich damit auseinandersetzt, muss sich nämlich über deutsche Kolonialpolitik kundig machen. Dafür gibt es jetzt von oberster Stelle Rückendeckung. Es steht sogar im Vertrag der Großen Koalition in Berlin. Und es gibt einen Leitfaden aus dem Haus der Kulturstaatsministerin für die deutschen Museen, für den Umgang mit Provenienzforschung. Guter erster Schritt, mehr aber auch nicht. Und er betrifft nicht nur Museen. Was ist beispielsweise mit Straßennamen in deutschen Städten? Wo kommen die überhaupt her? Christiane Habermals.
Berlin-Wedding, afrikanisches Viertel. Tahir Della, Vorstandsmitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, steht vor dem Straßenschild der Lüderitzstraße und ist sichtlich zufrieden. Das Aktionsbündnis No Humboldt 21, ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss aus postkolonialen Initiativen und afrikanischen Communities, hat im April einen großen Erfolg errungen.
Es ist aktuell so, dass jetzt drei Straßennamen umbenannt werden im Bezirk Wedding, hier im Afrikaviertel. Es geht um drei Straßennamen, die die Namen von kolonialen Verbrechern ehren. Und nach über 10 Jahren politischer Arbeit ist jetzt dieser Beschluss endlich umgesetzt worden.
Es ist ein Prozess der kleinen Schritte, aber er findet statt. Deutschland beginnt, sich mit seiner kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Erstmals ist in einem deutschen Regierungsprogramm explizit festgehalten, dass die Erinnerung an Verbrechen in der Kolonialzeit Teil der deutschen Gedenkkultur werden soll. Im Koalitionsvertrag heißt es:
Ohne Erinnerung keine Zukunft. Zum demokratischen Grundkonsens in Deutschland gehören die Aufarbeitung der NS-Terrorherrschaft und der SED-Diktatur, der deutschen Kolonialgeschichte, aber auch positive Momente unserer Demokratiegeschichte.
Und die öffentliche Kritik am Humboldt-Forum, das die ethnologischen Sammlungen aus Dahlem künftig im Herzen Berlins zeigen will und dem vorgeworfen wurde, es zeige koloniale Raubkunst, hat längst die deutsche Kulturpolitik erreicht. Kaum ein Museum, das sich nicht auf Podien und in Symposien erklären muss für seine nicht mehr zeitgemäße Darstellung außereuropäischer Kulturen in den Vitrinen. Im Berliner Naturkundemuseum beschäftigt sich eine Forschergruppe um den Afrika-Wissenschaftler Holger Stöcker mit dem riesigen Brachiosaurus Branchi-Skelett. Das Prunkstück des Museums war im Jahr 1904 nur mit Trickserei aus Tansania nach Deutschland geholt worden, in dem der Fundort per Dekret zu kaiserlichem Kronland erklärt wurde. Immer wieder waren in Tansania Rückgabeforderungen laut geworden. Doch kürzlich sicherte die Regierung in Tansania Bundesaußenminister Heiko Maas zu, dass man auf eine offizielle Rückforderung vorerst verzichte. Für Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist der Berliner Brachiosaurier ein gutes Beispiel für das, was auf die Museen noch zukommen könnte.
Da geben wir nicht einen von 213 Pfeilen zurück, sondern es könnte eines der geradezu emblematischen Stücke, was ein ganzes Museum am Leben hält, gefragt sein.
Grütters hat längst erkannt, dass die deutsche Politik am Thema Kolonialismus nicht mehr vorbeikommt. Doch nach der Regierungsbildung mit den Sozialdemokraten gibt es plötzlich noch eine zweite Staatsministerin, die sich das Thema auf die Fahnen schreibt. Michelle Müntefering, Sozialdemokratin, übernahm im Auswärtigen Amt den Bereich Auswärtige Kulturpolitik, erweitert um die Zuständigkeit Afrika. Ein politischer Aufbruch? In Sachen kolonialer Gedenkkultur steht Deutschland zumindest noch ganz am Anfang. Als im vergangenen Jahr Ruprecht Polenz, der deutsche Verhandlungsführer bei den Gesprächen um den Völkermord an den Herero und Nama, mit seinem offiziellen Verhandlungspartner Seth Gavirue aus Namibia Gedenkorte in Berlin aufsuchen wollte, blieb ihm in der deutschen Hauptstadt nur der sogenannte Hererostein auf dem neuen Garnisonsfriedhof. Neben einem großen Granitfindling, der die Heldentaten der deutschen Schutztruppe bei der Niederschlagung des Herero-Aufstandes ehrt, ist dort eine kleine Steintafel in den Boden eingelassen, die an die zigtausenden ermordeten Männer, Frauen und Kinder erinnert. Ein peinlicher Moment für den CDU-Politiker. Ein Mahnmal für die Opfer deutscher Kolonialherrschaft aber müsste der Bundestag erst debattieren und beschließen. Doch bislang ist dafür bei keiner Partei eine Initiative in Sicht.
Viel zu lange war die Kolonialzeit ein fast blinder Fleck in der Erinnerungskultur bei uns. Aber auch die aufzuarbeiten, ist Teil unserer Verantwortung in Deutschland gegenüber ehemaligen Kolonien und natürlich dann auch Voraussetzung für Versöhnung und Verständigung.
Erklärte Grütters kürzlich bei der Vorstellung eines Leitfadens des Deutschen Museumsbundes mit Empfehlungen an die Museen zum Umgang mit ihrem kolonialen Erbe. Die Erforschung der Herkunft von Museumsbeständen aus kolonialem Kontext bezeichnet sie als die wichtigste kulturpolitische Aufgabe ihrer zweiten Amtszeit.
Adolf Lüderitz, der Name steht für deutsche Landnahme, ab 1884 im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Seit 1990 heißt der Staat Namibia und der ist ein Touristenland für viele deutsche Urlauber. Die Stadt Lüderitz gibt es dort immer noch, obwohl Deutsch-Südwestafrika nur bis 1915 Kolonie war. Aber dort wurden viele Gewaltverbrechen von Deutschen begangen. Derzeit ist in New York vor einem Gericht eine Klage gegen die Bundesrepublik anhängig. Es geht um Reparationen für die damaligen Verbrechen. Professor Jürgen Zimmerer, Historiker an der Uni Hamburg und Spezialist für deutsche Kolonialgeschichte. Wo steht aktuell der Prozess?
Also dieser Prozess mit Namibia ist im Moment in einer Sackgasse, weil alle Beteiligten jetzt abwarten, wie die Richterin in New York entscheidet. Die hat eine Entscheidung für die nächsten Wochen angekündigt darüber, ob ein New Yorker Gericht überhaupt zuständig ist. Deshalb hängen jetzt eigentlich auch die Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia, weil Deutschland sich jetzt auf die Position zurückzieht, dass sie mit niemandem verhandelt, der gleichzeitig die Bundesrepublik verklagt. Sie sehen das an einem ganz aktuellen Beispiel. Übernächste Woche werden 20 Human Remains von Herero und Nama, also Leichenteile, sterbliche Überreste, in Berlin zurückgegeben. Dafür zahlt die Bundesregierung offenbar für 25 Leute die Flüge und zwei der prominentesten Herero und Nama in diesen ganzen Verhandlungen, Ida Hoffmann und Paramount-Chief Rukoro, sind nicht eingeladen, sind nicht dabei, sollen nicht kommen oder dürfen nicht kommen. Mit Hinweis wahrscheinlich weil sie eben klagen. Das heißt, an dieser Klage hängt jetzt alles und das Tragische ist, dass ohne die Klage die Herrero und Nama auch nicht zu Wort gekommen wären.
Täuscht der Eindruck, dass die Bundesregierung eine öffentliche Debatte über deutsche Kolonialverbrechen vermeiden will? In der Migrationsdebatte ist Afrika ja inzwischen ganz oben auf der politischen Agenda, für die Kanzlerin, auch für das Auswärtige Amt. Die Kolonialschuld aber nicht.
Also in der Tat ist seit 2 Jahren, seit diese Verhandlungen begonnen haben, findet das ja hinter verschlossenen Türen statt. Und was wir bräuchten eigentlich auch, im Punkt der Vergangenheitsbewältigung und Auseinandersetzung mit Kolonialismus, wäre ja eine breite zivilgesellschaftliche Debatte in Deutschland über Kolonialismus und über dieses spezifische Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte im Besonderen. Und das fehlt. Es wird alles getan, das eigentlich rauszuhalten. Dabei müsste sich die bundesdeutsche Gesellschaft ja darüber verständigen, was sie eigentlich anbieten will, auch im Punkto Wiedergutmachung der Verbrechen. Und auch deshalb, finde ich, bewegt sich wenig. Das sehen Sie auch bei der Frage der Provenienzforschung zum Beispiel. Die wird jetzt im Grunde ja auch nicht breit diskutiert. Es fehlt eine große Auseinandersetzung. Es fehlt die große Geste zu sagen, wir geben diese Raubkunst zurück. Stattdessen wird im Klein-Klein in den Museen noch unter eigener Regie dann die Provenienz einzelner Objekte erforscht, statt zu sagen, wir brauchen eine große Debatte darüber, warum sind diese Kunstwerke eigentlich in Deutschland, warum sind sie eigentlich in Europa, was bedeutet das eigentlich für die Geschichte der letzten 400 oder 500 Jahre?
Vielleicht ist es ja mit der Restitution von geraubter und in Teilen auch gekaufter afrikanischer Kunst leichter als mit milliardenschweren Reparationszahlungen. Der französische Präsident, der macht's anders, der hat im vergangenen Jahr die Herausgabe aller afrikanischen Artefakte aus französischen Museen angekündigt. Was denken Sie, was macht's der Kanzlerin so schwer, sich dem anzuschließen?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich glaube, es fehlt die ganz grundsätzliche Bereitschaft, dieses Thema tatsächlich als großes Thema zu diskutieren, das ins Mark eigentlich auch unseres Selbstverständnisses in Europa geht, auch in diesen großen Museen. Es wird im Grunde auf prozessualer Ebene über Provenienzforschung klein gehackt, statt zu in einer großen Geste zu sagen, wir stellen uns dieser Auseinandersetzung. Es ist eine Zukunftsfrage für Deutschland, für Europa, zu wissen, wo wir herkommen, wie die Globalisierung, mit der wir jetzt zu kämpfen haben, wo die eigentlich herkommt. Und wir müssen uns da groß stellen. Und das wird einfach nicht getan. Das ist der Unterschied eben zu Frankreich, zu Macron, der die große Geste bevorzugt, etwas angekündigt hat und durch diese Ankündigung alleine schon sehr viel in Bewegung gesetzt hat, weil er einfach ein Nachdenken angestoßen hat in den Museen, auch über Frankreich hinaus, zu sagen, wir müssen darüber nachdenken, über unser Verhältnis mit Afrika, über unser Verhältnis mit Lateinamerika und wieso wir die Museen alle in Europa oder in den USA haben und kaum in Afrika. In der deutschen Politik mangelt es an dem Mut, hier wirklich, glaube ich, voranzuschreiten.
In der Auseinandersetzung mit dem Holocaust gab es ja diesen öffentlichen Druck. Im Fall Namibias und der deutschen Kolonialvergangenheit nicht. Ich biete jetzt mal eine Erklärung an. Weil die einen europäische Juden waren, die anderen schwarze Menschen?
Also das wird oft rangeführt. Ich glaube, der wahrscheinlichste Grund ist, wenn man sich die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in Deutschland ansieht, dann geschah der auch nicht freiwillig, sondern aus Druck von außen. Mhm. Wenn man noch die Entschädigung der Zwangsarbeiter Ende der 90er Jahre ansieht, massiver Druck aus den USA. Und dieser Druck von Verbündeten, von gleichrangigen europäischen oder Staaten des globalen Nordens, fehlt in der Frage der kolonialen Wiedergutmachung komplett. Es gibt keinen Druck aus Washington, es gibt keinen aus London oder aus Paris. Also es gibt immer wieder Gerüchte, die sagen, dass die anderen europäischen ehemaligen Kolonialmächte eher zur Vorsicht rufen, weil alle Präzedenzfälle fürchten. Das kann man so nicht beweisen, aber das Fehlen des Drucks, das sieht man eigentlich schon und das ist schon eigentlich auch sehr deutlich. Es hat keine andere europäische Macht, die ja allesamt Kolonialmächte waren, eigentlich ein Interesse, dass hier jemand vorangeht und ein Exempel statuiert, einen Präzedenzfall schafft.
Vielleicht ändert es sich ja. In der Migrationsdebatte ist Afrika inzwischen ganz oben auf der deutschen politischen Agenda. Für die Kanzlerin persönlich, auch fürs Auswärtige Amt. Also vielleicht geht es bei uns in diesem Fall top down.
Also der Koalitionsvertrag, der schreibt ja die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit in den Vertrag hinein. Das ist also ein großer Fortschritt. Aber in der Praxis wird es ja auf Provenienzforschung reduziert. Das heißt, der ganze Komplex Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit wird auf Museen reduziert und dort auf die Herkunft von Objekten und da auf eine technische Prüfung. Das heißt, der große Wurf, den wir brauchen, zu sagen, wir wollen tatsächlich etwas ändern an unserem Verhältnis zur Welt, indem wir restituieren oder indem wir einfach grundsätzlich auch sagen, man kann ja eigentlich auch nur die Eigentumsrechte sofort übertragen. Es gibt ja zum Beispiel Vorschläge, dass man Objekte jetzt aus Europa nach Afrika zurückverleiht. Das ist ja absurd. Wenn die widerrechtlich hierher geschafft wurden, dann kann man sie ja nicht zurückverleihen. Man könnte ja das Eigentumsrecht zurückübertragen und sie als Leihgabe nach in Europa behalten und im Grunde damit symbolisieren, wo sie herkommen. Und das ist im Koalitionsvertrag einfach nicht ausgeführt und man muss eben sehen, was dabei rauskommt und ob es sich im Grunde nur um eine Querfinanzierung des Humboldt-Forums und einiger weniger Häuser handelt.
Erläuterungen des Hamburger Historikers und Kolonialerforschers Jürgen Zimmerer. Auch das ehemalige britische Empire, auch die dortigen Museen und Auktionshäuser müssen sich mit Ansprüchen auseinandersetzen, mit der Frage, woher habt ihr eure Kunst? Im Fall, den unser Korrespondent Steffen Wurzel schildert, geht es um Forderungen aus China.
Die mediale Aufregung war groß in China, als ein britisches Auktionshaus im April ein etwa 3000 Jahre altes chinesisches Wasserkännchen versteigerte, aus der Epoche der westlichen Zhou-Dynastie. Die Reporterin des chinesischen Staatsfernsehens berichtete über die Auktion. Ein anonymer Käufer erstand das Bronzegefäß für umgerechnet 450.000 Euro. Die zuständige Behörde in Peking und chinesische Kunstexperten hatten das Auktionshaus vergeblich aufgefordert, die Versteigerung abzusagen. Dass sich das kostbare, aufwendig verzierte Bronzegefäß überhaupt in Großbritannien befindet, wurde erst wenige Wochen vor der umstrittenen Versteigerung bekannt. Ein britischer Soldat namens Louis Evans hatte es gegen Ende des Zweiten Opiumkrieges im Jahr 1860 in Peking erbeutet. Als britische und französische Soldaten die Paläste und kaiserlichen Gärten in der chinesischen Hauptstadt plünderten und alles mitnahmen, was nicht nied- und nagelfest war. Dieser Ausschnitt aus einem privaten Brief von Louis Evans belegt, wie selbstverständlich der Kunstklau damals für die europäischen Soldaten war.
Ich habe es geschafft, an Bronzegegenstände und Emaillevasen zu gelangen, von denen ich hoffe, dass sie eines Tages ihren Weg nach England finden.
Vor einigen Jahren sorgte bereits das Schicksal von 12 Tierköpfen aus Bronze für Diskussionen. Diese Tierköpfe, sie symbolisieren die 12 chinesischen Tierkreiszeichen, wurden ebenfalls im Jahr 1860 erbeutet von französischen und britischen Soldaten, vermutlich in den historischen Yuanming-Yuan-Gärten in Peking. Anschließend wurden sie nach Europa gebracht. Im Jahr 2013 übergab die Familie des französischen Privatsammlers François-Henri Pinault zwei dieser Köpfe an ein Kunstmuseum in Peking, mit großem Tamtam und unter begeisterter Anteilnahme der chinesischen Staatsmedien. Als ziemlich übertrieben bezeichnet diese Aufregung Zhang Hong rückblickend. Er ist Professor am Institut für Kulturkritik an der Tongji-Universität in Shanghai. Das war damals geradezu lächerlich. Kunsthistorisch betrachtet waren diese Tierköpfe nicht einmal besonders wertvoll. Man kann sie also nicht gerade als nationale Kunstschätze bezeichnen. Der aktuelle Fall des Bronzekännchens, das in britischen Medien als Ying-Tiger bezeichnet wird, dürfte die grundsätzliche Debatte über Raubkunst aus China nun wieder aufleben lassen. In China selbst wurde sie bisher nur von ausgewiesenen Fachleuten geführt. Aus China werden in Zukunft weitere Forderungen nach Rückgabe von Kunstschätzen kommen, vermutet Zhang Hong von der Shanghaier Tongji-Universität. In welcher Vehemenz diese Forderungen formuliert werden, das hängt freilich ab von den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen Chinas zu den früheren Kolonialstaaten. Die Logik dahinter: verschlechtern sich die Beziehungen Großbritanniens und Frankreichs zu China, dürften Sammlungen chinesischer Werke dort wohl vermehrt unter Raubkunstverdacht geraten.
Europa und seine koloniale Vergangenheit, die ist längst noch nicht zu Ende. Zurück nach Frankfurt zu unserer Tour durch die Museen. Auch die Afrodeutsche Yvette Mutumba war mal Kustodin im Weltkulturenmuseum vor einigen Jahren, als die Provenienzdebatte überhaupt erst in Gang kam. Heute kuratiert sie die Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst. Und ich fragte sie heute Mittag, was sie damals, als sie ihre Karriere begann, am meisten an der Sammlung im Weltkulturenmuseum irritiert hat.
Naja, also ich denke mal schon die große Frage, wie geht man mit so einer Sammlung um? Also ich meine, ich wusste natürlich immer schon vorher, dass es ethnologische Museen gibt und ich wusste auch, dass es problematisch ist, wie diese Sammlungen teils zustande gekommen sind. Aber den Umfang der Objekte, also wie viele Objekte tatsächlich in diesen ganzen Depots sind und wie kompliziert es auch ist, irgendwie da ja sich weiter Wissen zu verschaffen, wie genau diese ganzen Geschichten der einzelnen Objekte sind, das war mir vorher, glaube ich, auch nicht so klar.
Jetzt führen ja ethnologische Museen eine Debatte über Provenienz, das nicht erst seit gestern, sondern seit ein paar Jahren. Wo kam ein Objekt her? Wie zeigen wir es? Was müssen wir erklären? Spielt dabei auch eine Rolle der Blick des Betrachters beispielsweise auf eine Maske? Also derjenige, der ins Museum geht und dann erfährt oder erfahren soll künftig, die ist von europäischen Soldaten geraubt oder von europäischen Händlern gekauft worden. Verändert das den Blick des Betrachters?
Ich denke schon. Also ich gehe ziemlich fest davon aus oder hoffe es zumindest, dass es den Blick verändert in dem Sinne, dass einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass über das vielleicht Interessante oder in Anführungsstrichen Exotische, was dann der Betrachter empfindet, wenn er die Maske oder andere Objekte sieht, auch ein Verständnis dafür generiert wird, dass dort halt noch verschiedene Ebenen sind, die auch zu dieser Objektbiografie oder der Historie des Objektes dazugehören.
Das heißt, für Sie ist ein Museum für Weltkulturen beispielsweise eher eine politische als eine ästhetische Bildungsstätte?
Ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließt. Also für mich ist es so, dass man durch die Ästhetik sicherlich auch einen gewissen Zugang schaffen kann zu Werken oder zu Objekten, indem sich die Besucher erstmal dem durch das Ästhetische nähern und sozusagen irgendwie ja eine gewisse Sensibilisierung vielleicht auch dadurch erschaffen wird, aber gleichzeitig ist natürlich auch möglich sein sollte, dass natürlich nur das Interesse des Besuchers besteht, sich dann auch tiefer mit den jeweiligen Objekten zu beschäftigen. Also ich denke wirklich, dass beides miteinander einhergehen kann.
Also auch was wissen zu wollen, was war denn eigentlich deutsche Kolonialpolitik? Wo waren wir? Im Unterricht wird das ja nicht gelehrt.
Genau, und deswegen ist, denke ich mal, ich will jetzt nie kein Museum irgendwie bestimmte Aufgaben aufzwingen, aber ich denke mal schon, dass gerade Museen mit solchen Sammlungen, die ja sowieso daran arbeiten, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten, das auch eigentlich als Plattform sehen sollten, dass man da was auffängt, was halt in anderen Bereichen wie in der Schule zum Beispiel einfach fehlt. Weil ich denke, dass schon das durchaus problematisch ist, dass in Deutschland eigentlich in so einem Allgemeinwissen nicht unbedingt vorherrscht dazu, was für eine Kolonialgeschichte Deutschland eigentlich hat und welche Bedeutung diese auch hat, auch auf alles bezogen, was dann danach in der Geschichte passiert ist.
Die meisten Objekte aus Afrika sind ja in europäischen Museen. Also für Besucher aus Afrika unerreichbar. Die meisten kriegen keine Visa. Unerreichbar übrigens auch für angehende Künstler, die sich mit der Kunst und den religiösen Objekten ihrer Vorfahren gar nicht auseinandersetzen können, weil sie nicht sehen. Müssten nicht afrikanische Länder Geld für den Bau eigener Museen aufbringen und das zu ihrer Aufgabe machen? Oder wäre das unsere, zum Beispiel der Bundesregierung in Kamerun, wo wir mal Kolonialmacht waren, ein solches Haus zu eröffnen?
Also ich denke nicht, dass jetzt der Sinn sein kann, dass die Bundesregierung im Sinne von Entwicklungshilfe Geld reingibt und dann wird dort gebaut, was sicherlich ja auch schon oft vorgekommen ist, wenn man jetzt in andere Länder geht, wie in Kongo oder so, wo es die Belgier sind, die bis heute noch Nationalmuseen finanziell unterstützen und so weiter. Und das ist eigentlich hauptsächlich der Grund, weil ich einfach denke, dass man auch dieses System Museum, wie wir es auch verstehen, auch nicht einfach rüberpflanzen sollte. Also das ist einfach auch eine sehr europäische, sehr koloniale Struktur, würde ich jetzt mal sagen. Und ich halte es eigentlich nicht für sinnvoll zu sagen, das, was man jetzt hier hat, um das sozusagen wieder gut zu machen, wird dann 1:1 einfach rüber transportiert, sondern es ist schon so, dass er auch in vielen unterschiedlichen afrikanischen Kontexten, wenn man dort mit Kulturschaffenden spricht, da ja auch die Diskussion ist, was ist eigentlich das richtige Format? Ist es eigentlich das Museum oder das klassische Museum, wie wir es hier kennen, das eine Sammlung hat, das Depots hat, wo diese Idee der Verewigung irgendwie ja eine ganz wichtige Rolle spielt, also dass Objekte bis in alle Ewigkeit konserviert werden sollen und so weiter, was ja oft auch ganz entgegen der Funktion oder der Idee vieler Objekte entspricht. Und deswegen denke ich, dass das nicht unbedingt der Weg sein sollte. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dort Konversationen zu haben zwischen deutschen Institutionen und auch Kunstkulturschaffenden, also hier und in, sagen wir jetzt mal in Kamerun zum Beispiel, definitiv. Ich sage auch, dass es sicherlich auch wichtig ist, darüber nachzudenken, wie und ob bestimmte Objekte zurückgehen können. Aber trotzdem denke ich auch, dass es wichtig ist, ja, einfach das zu berücksichtigen, was eigentlich die richtige Form ist, die man dort dann wieder neu auch entwickeln kann.
Und im augenblicklichen Prozess, Sie sagen ja selber, das ist offen, ist also ein gangbarer Weg, mit afrikanischen Kuratoren zusammenzuarbeiten?
Ich denke schon. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Weg, dass sozusagen dort auch Sammlungen geöffnet werden, die in Europa sind. Also dass man auch einfach sagt, der erste Schritt ist, weil wir alle wissen, wie bürokratisch und umständlich auch diese ganze Frage der Repatriierung von Objekten ist. Das heißt, das muss natürlich immer weiterlaufen, aber wie Sie auch gerade schon gesagt haben, es ist etwas, was offen ist und auch Zeit braucht und Geduld. Das Parallel ist aber auch einfach wichtig ist, dass es Mindeste ist, dass es Möglichkeiten gibt, dass Kuratoren oder Museumsdidakten und so weiter aus verschiedenen afrikanischen Ländern in die Sammlung hier können und sehen können, was ist hier eigentlich, wie gehen wir damit um, was wollen wir damit machen, sollten bestimmte Objekte zurückkommen und so weiter. Und dass das einfach auch da eine Offenlegung stattfindet, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist, weil man sich auch vorstellen muss, dass in den meisten ethnologischen Museen, die wir in Deutschland haben, ja nur minimaler Prozentsatz überhaupt sichtbar ist in den Ausstellung oder Dauerausstellung. Und der größte Teil ist ja in den Depots, die der normale Besucher auch gar nicht, das nur sehr selten zu Gesicht bekommt.
Erläuterungen der Kuratorin Yvette Mutumba über Provenienzforschung und Restitution. Was wir in dieser Ausgabe des Tags gehört haben, ist ein vorläufiger Zwischenstand in einer großen Debatte. Sie hat erst Fahrt aufgenommen. Und wir wissen noch nicht, wohin die Reise geht. Wir bleiben dran. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.